In den zurückliegenden 3 Wochen schwamm Jona im Meer, in Anführungsstrichen. Wir knüpfen an bei unserer kleinen Predigtreihe und nun ist er wieder unterwegs oder er darf wieder unterwegs sein, weil Gott Gnade gegeben hat und er marschiert los. Und eine der kürzesten, der überheblichsten und der deprimierendsten Predigten im Alten Testament stammt von Jona, diesen Propheten, den wir vor 3 Wochen schon ein bisschen kennengelernt haben. Wir lesen Jona Kapitel 3. Zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona und er sagte zu ihm: Jetzt geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe dort aus, was ich dir auftrage. Diesmal gehorchte Jona dem Herrn und er ging nach Ninive. Die Stadt war ungeheuer groß. Man brauchte 3 Tage, um von einem Ende zum anderen zu kommen. Jona ging eine Tagereise weit hinein in die Stadt, dann stellte er sich hin und rief: Noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle Reiche wie Arme legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Jonas Botschaft war nämlich dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Sack an und setzte sich in die Asche. Er ließ in der ganzen Stadt ausrufen: Hört den Befehl des Königs und seiner Minister, niemand darf etwas essen oder trinken, weder Mensch noch Rind noch Schaf. Menschen und Vieh sollen den Sack anlegen und laut zu Gott rufen. Alle sollen von ihrem bösen Weg umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Dass Jona überhaupt noch mal eine zweite Chance bekommt, liegt daran, dass er Gottes Barmherzigkeit am eigenen Leib erfahren hatte. Er war vor dem sicheren Tod gerettet worden. Wer da war vor 3 Wochen, erinnert sich an diese große Walrippe hier. Gott hatte den Wal geschickt, der Jona aufgenommen hatte und dann wieder an Land gespuckt hatte. Und wenn man allein die Rippe hier vor Augen hat, die schon fast mannsgroß war, der Teil einer Walrippe, dann kann man sich erstmal vorstellen, wie groß das in Wirklichkeit ist, so ein Tier. Jona war vor dem sicheren Tod gerettet worden und Gott hatte sich auch keinen anderen Boten in der Zwischenzeit ausgesucht, sondern er lässt Jona noch einmal von vorne anfangen, obwohl der so grandios versagt hatte. Trotz seines anfänglichen Ungehorsams. Zum zweiten Mal ergeht das Wort des Herrn an Jona und er zieht los. Gott ist der Gott der zweiten Chance. Gott ist der Gott der zweiten Chance. Jona zieht los und dieses Mal will er seine Aufgabe auch erfüllen. Schnell und knapp. Seine Predigt lautet: Noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Punkt. Noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Punkt. Also es wäre so, als ob ich so den ersten Satz hier gesagt hätte, mich wieder hingesetzt hätte. Im hebräischen Urtext sind das nur 5 Wörter. Wörtlich: Noch 40 Tage, Ninive umgestürzt. Punkt. Und dann hat Jona sich hingesetzt. Jona soll das Strafgericht androhen, das war ja sein Auftrag und das tut er auch. Vielleicht hat er auch etwas mehr geredet, das wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass die Bibel an manchen Stellen Predigten in etwas verkürzter Form wiedergibt. Aber die Ausrichtung dessen, was er sagt, ist deutlich. Die Predigt ist überheblich und deprimierend. Einzig die Tatsache, dass die Bewohner 40 Tage Zeit haben, könnte ein ganz versteckter Hinweis sein auf die Möglichkeit zu einer Umkehr. 40 Tage sind in der Bibel öfter ein Zeitraum, in dem man sich besinnen und zu Gott hinwenden soll. Aber Jona präsentiert seine Botschaft hier in der Stadt so, als stünde Gottes Entschluss unwiderruflich fest. Ninive wird umgepflügt werden. Es ist nur noch die Frage der Zeit. Jona predigt Strafgericht und keine einzige Silbe mehr. Die Frage ist, ob heute in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur so etwas überhaupt noch jemand ansprechen würde. Oder wenn ich sagen würde, lass den Spinner doch reden. Von Ninive wird uns berichtet, die Leute setzten ihre Hoffnung auf Gott. Auf Gott? Hatte Jona in diesen 5 Worten irgendetwas von Gott gesagt? Eigentlich nicht. Da kommt das Wort Gott überhaupt gar nicht drin vor. 40 Tage Ninive Trümmerhaufen. Aber irgendwie merken diese Bewohner offensichtlich, diese Botschaft kommt von Gott. Und sie verstanden, was er wollte, und sie kehrten um. Völlig erstaunlich, dass diese absolut gefühlskalte und hoffnungslose Predigt Herzen in Bewegung bringt. Das ist nicht nur eine gute Nachricht für alle, die predigen müssen. Gott kann aus schwachen Versuchen dennoch etwas machen, was eine tiefe Wirkung hinterlässt. Es ist darüber hinaus auch noch eine gute Nachricht für jeden von uns. Gott kann noch da Früchte wachsen lassen, wo menschlich nichts mehr zu hoffen ist. Wer immer meint, er wäre als Christ nicht gut genug, um für Gottes Reich hilfreich zu sein, Gott belehrt uns hier am Beispiel des Jona eines Besseren. Jona war ja nun bisher wirklich schon krass. Gott ist der Gott der Hoffnung, der nicht an menschlichen Unzulänglichkeiten scheitert. Jonas Predigt ist sowas von armselig und dennoch erreicht sie Herzen. Gott erreicht dadurch Herzen und bringt sie in Bewegung. Die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott und sie beschlossen zu fasten. Und alle, Reiche wie Arme, legten zum Zeichen der Reue den Sack, ein Bußgewand an. Das, was sie gehört hatten, das brachte sie zum Innehalten. Diese Leute von Ninive nahmen die Katastrophennachricht ernst. Und sie beugten sich angesichts dessen vor Gott, weil sie ihm Erbarmen zutrauten. Vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben. Diese Hoffnung motivierte als erstes den König offenbar, eine Bewegung der Buße und der Umkehr auszurufen im Volk. Mehr als eine Hoffnung war es ja nicht. Aber könnte es sein, wenn die Bewohner von Ninive umkehrten, dass auch Gott umkehren würde von seinem Katastrophenplan? Vielleicht war er ja noch nicht zum Äußersten entschlossen. Die weitere Entwicklung gibt den Einwohnern von Ninive recht. Gott nimmt seinen Entschluss tatsächlich zurück. Der König von Ninive hatte das Richtige geahnt. Nun scheint uns die Vorstellung, die dieser König von Gott hat, ja völlig falsch und unbiblisch zu sein. Gott sollte umkehren? Gott sollte umkehren von seinem Vorhaben? Wenn jemand umzukehren hat, dann die Sünder und nicht Gott. Gott sollte etwas bereuen? Die Einwohner Ninives sind vielmehr dran zu bereuen. Und gleich noch dazu dieser merkwürdige Bote Gottes, Jona. Für manche ist der Gedanke an Gottes Reue und Umkehr vermutlich gewöhnungsbedürftig. Aber der biblische Bericht sagt genau das. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten. Und wörtlich heißt es hier, da reute es Gott. Und er führte seine Drohung nicht aus. Der König von Ninive hatte recht gehofft. Gott war nicht zum Letzten entschlossen, oder wenn er es war, dann hat er seine Entscheidung zurückgenommen. Gott tat das Strafgericht leid, er bereute es. Mit gutem biblischen Grund können wir offenbar von einer Unentschlossenheit Gottes reden. Von einer Unentschlossenheit in Anführungsstrichen. Oder vielleicht besser formuliert von einer Umentschlossenheit. Gott kann sich umentschließen. Umentscheiden. Er hatte keinen Spaß gemacht mit der Drohbotschaft. Gott hätte vernichtet, genauso wie es vorher schon mit Städten getan hat, die sich von ihrer Gottlosigkeit nicht abgewandt haben, wenn wir beispielsweise an Sodom denken. Aber weil Ninive umkehrte, kehrte auch Gott um. An dieser Stelle hier in diesem kleinen Buch Jona wird uns ein erstaunlicher Blick in das Herz Gottes gewährt. Wir sehen hier gewissermaßen, wie es in Gott kämpft und wie er sich selber umstimmt und wie seine Liebe seinen Zorn besänftigt, besiegt. Gott hat keine Freude am Vernichten. Das sagt die Bibel übrigens auch an anderen Stellen einige Male. Auch wenn er uns Leiden schickt, erbarmt er doch sich wieder über uns, weil seine Liebe so groß ist. Es macht ihm keine Freude, seinen Geschöpfen Schmerz und Kummer zu bereiten. Oder an einer anderen Stelle, sein Zorn währt einen Augenblick, lebenslang seine Gnade. Und selbst Jona, der ja nun zufrieden war, Gottes Strafgericht ankündigen zu können, der selber keinen Sinn für Erbarmen hatte, dieser Jona wird später noch sagen, wir kommen am nächsten Sonntag darauf, ich wusste es doch. Du bist doch voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld und deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Getroffene Entscheidung zurücknehmen, wir sehen darin oft ein Zeichen der Schwäche. Das ist so, als ob jemand nicht Manns oder Frau genug ist und es sich nicht reiflich genug überlegt hat, als ob er sich nicht durchsetzen kann. Bei Gott ist dieser Zug, Strafe zu bereuen, ein Zeichen von Stärke. Es zeigt, wie stark seine Liebe ist. Gott ist so souverän, dass er weder sich noch irgendjemand anders seine Willensstärke beweisen muss. Gott kann sich umentscheiden. Und natürlich geht Gott damit ein Risiko ein. Man könnte das auch ausnutzen. Man kann damit spielen. Der Apostel Paulus erwähnt diese Gefahr im Römerbrief ganz deutlich. Gott gibt Gnade. Na, sollen wir denn jetzt einfach so drauf losleben? Einfach weitermachen, weil Gott Gnade gegeben hat? Er gibt ja Gnade. Die Bewohner von Ninive spielen damit nicht. Vielleicht bekamen sie eine Ahnung von Gottes Herz, gerade weil er ihnen diese 40 Tage eingeräumt hatte. Uns steht allerdings heute nicht zu, daraus Schluss zu folgern, dass wir Gott nicht ernst nehmen müssen in dem, was er sagt. Die Einwohner von Ninive sagten damals, vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Dieses vielleicht bewahrt in der Situation den Respekt vor Gott. Es schützt uns Menschen davor, den Schöpfer und Herrn dieser Welt für ein vielleicht etwas schwächliches, unfähiges, weinerliches Gottchen zu halten, das unfähig wäre, sich am Ende durchzusetzen. Gott ist sehr wohl fähig, sich durchzusetzen mit aller Entschlossenheit. Und Menschen haben das im Laufe der Geschichte dieser Welt ganz bitter erlebt. Gott ist sehr wohl fähig, sich durchzusetzen. Doch vielleicht kehrt er um. Die Bibel bezeugt uns jedenfalls, dass er das tun kann. Und darum öffnet dieses vielleicht einen Spalt für die Hoffnung. Gott hat mehr Reserve in Barmherzigkeit, als es zunächst beim oberflächlichen Hinhören in dieser Predigt, die Jona da abgeliefert hat, scheint. Gott ist der Gott der Hoffnung, wie der Apostel Paulus im Römerbrief schreibt. Gott spricht Hoffnung in Sackgassen hinein, in denen wir sitzen. Manchmal ist ein Weg für uns ja blockiert, weil wir uns irgendwann falsch entschieden haben und wir rennen immer wieder gegen die Wand. Wir haben vielleicht zu viel Angst gehabt vor irgendetwas oder wir haben zu wenig Vertrauen gehabt und es geht nicht weiter. Oder im Gegenteil, wir haben uns selbst zu viel zugetraut und gesagt, das kriegen wir schon hin. Und dann auf einmal gemerkt, Sackgasse. Sackgasse. Gott hat uns nicht unbedingt aktiv bestraft, aber wir müssen das auslöffeln, was wir uns eingebrockt haben. Müssen? Immer? Vielleicht öffnet sich ja ein Spalt, ein Ausweg in die Sackgasse hinein. Und Gott schenkt uns das, was wir eigentlich nicht verdient haben. Vielleicht entschließt Gott sich um. Er ist der Gott der Hoffnung. Freilich gilt auch auf der anderen Seite, nicht alles, was uns in unserem Leben blockiert oder belastet, ist selbst verschuldet. Manche Last trifft uns brutal von außen. Und Gott lässt es zu. Was für ein Plan steht dahinter? Will Gott uns unter Druck setzen? Will er unsere Treue testen? Unser Durchhaltevermögen? Was auch immer hinter solchen Situationen stehen mag, Gott hat seinen Plan nicht in Granit gemeißelt. Vielleicht nimmt er das Gewicht von unseren Schultern, das uns belastet, wieder weg. Gott ist zugänglich für unser Beten. Das hat er versprochen. Er lässt sich sein Herz berühren und er lässt sich bewegen. Es gibt zwei falsche Vorstellungen, die wir von Gott haben können. Die eine, da ist Gott der, der von A bis Z alles geplant und festgelegt hat. Gott hat einen Plan für unser Leben, ist ein oft gehörter Satz unter Christen. Aber in der Bibel steht dieser Satz so nicht. Nirgendwo. Es ist von Plänen die Rede, aber in der Bibel steht nicht, Gott hat einen Plan für unser Leben von A bis Z, vom ersten bis zum letzten Tag. Und der Plan spult sich ab. Anders ausgedrückt, Gott hat unsere Lebensbahn nicht vorbetoniert, von der Wiege bis zur Bahre. Der gefühllose, unbewegliche Lebenslenker, das ist ein Götzenbild. Der Gott der Bibel, so wie er uns gerade hier auch bei Jona geschildert wird, ist anders. Er kann sich umentscheiden. Er lässt Spielraum für ein Vielleicht. Er ist der Gott der Hoffnung. Und die andere Seite ist, natürlich muss Gott nicht einlenken. Gott ist frei. Mit dem Satz, am Ende wird er uns schon alles durchgehen lassen, lullen wir uns selber in ganz gefährlicher Weise ein. Vergeben ist nicht einfach Gottes Beruf, weil er zu schwach wäre, eine Strafe durchzuziehen oder sein Wort selber nicht ernst nehmen würde. Der weiche Gott, der am Ende sowieso fünfe gerade sein lässt und dem wir Menschen auf der Nase herumtanzen können, der ist genauso ein Götze, den wir uns zurechtzimmern. Der Gott der Bibel ist anders. Er kann uns sehr wohl preisgeben an die Konsequenzen unserer selbstgewählten Wege. Das Einzige, was ihn von Jona unterscheidet, und das ist gravierend, dem gefielen ja die Konsequenzen der von Ninive selbst gewählten Wege und er wollte es ja gerne sehen. Der einzige Unterschied, Gott hat keine Freude daran. Er hat keine Freude daran, wenn er es so laufen lässt. Freude hat Gott, wenn er auf unsere Umkehr, auf unser Innehalten reagieren kann. Und dann reagiert er mit seiner Umkehr. Gott ist der Gott der Hoffnung, der sich nichts mehr wünscht, als dass wir umkehren. Und weil etwas von dieser Hoffnung offensichtlich bei Ninive angekommen war, darum kehrt es um und es macht Schluss mit dem, was zum Himmel schreit. Sie brechen mit dem, was sie falsch gemacht haben, bis hin zum König. Und das Interessante, keiner wartet erst auf den anderen in Ninive. Ja, wenn die anfangen, die da noch viel mehr Schuld haben als ich, dann überlege ich es mir vielleicht auch mal. Ich bin doch längst nicht so schlimm wie der oder der oder der oder der. Sogar der König beginnt bei sich. Er predigt nicht nur Wasser, um selber dann Wein zu trinken, sondern er fängt an. Er beginnt bei sich und dann ordnet er die Umkehr allgemein an. In Ninive fängt jeder bei sich selber an. Und das andere, ihre Umkehr spielt sich nicht bloß innerlich ab, da wo es überhaupt keiner sieht. Die Einwohner von Ninive legen sich öffentlich fest. Sie machen sich überprüfbar. Solche äußeren Rituale, wie sie damals gepflegt haben und benutzt haben, die kennen wir heute kaum noch. Aber manchmal könnte ein ehrliches Bekenntnis vor einem Christen meines Vertrauens auch dazu helfen, dass ich mich festlege, nachprüfbar festlege, neu zu Gott zu kommen. Es kann eine Hilfe sein. Die Umkehr der Bewohner von Ninive ist demütig. Sie spekulieren nicht bei jedem Tag ihres Fastens in den 40 Tagen auf zusätzliche Gunstpunkte bei Gott. Sie wissen es, wir haben verspielt. Und die einzige Chance liegt darin, dass Gott barmherzig ist, wenn er es will. Wie berechnend sind vielleicht manchmal meine Umkehr und meine Vergebungsbitten, wenn ich so innerlich abwäge, wie viel ich denn zugeben muss, damit ich mich einigermaßen begnadigt fühle und wie viel ich von meiner Selbstbestimmung behalten kann, ohne dass Gott vielleicht allzu ärgerlich wird, weil alles will ich mir nicht aus der Hand nehmen lassen. Ninives radikale Umkehr beschämt jede Halbherzigkeit auf unserer Seite. Und das Interessante, Jesus erwähnt ausgerechnet Ninive als Beispiel für die Frommen in seiner Zeit. Für die Frommen in seiner Zeit, die meinten, Gott genau zu kennen. Und diesen Frommen seiner Zeit, schreibt Jesus ein Stammbuch, diese Heiden, Ninive, die fern waren von Gottes Verheißungen und von der Bibel, sie glaubten und kehrten um, als Jona warnte. Und ihr habt mit mir mehr als Jona. Und ihr? Ja, müssen denn auch wir umkehren? Hat Gott uns Frommen denn ein Strafgericht angedroht wie Ninive? Nein, hat er nicht. Und vermutlich kann man auch für uns nicht so einen Katalog an Gewalttaten aufstellen, wie sie in Ninive vorgekommen sind. Bei uns ist wohl guter Wille zu finden, aber daneben auch so manches Maß an Ichsucht. Wir sind nicht so brutal wie Ninive. Wir sind ganz anständig und lauwarm temperiert. Und darum droht uns Gott auch keinen Untergang wie in Ninive an. Aber könnte es sein, dass er uns manchmal laufen lässt in unserer lauwarmen Temperierung? Wir erleben ein bisschen von Gottes Herrschaft, ein bisschen Aufbruch, aber an vielen Stellen auch nichts. Wir lieben Gott einigermaßen, aber eben mit Maßen. Könnte es sein, dass sich Gottes Gericht darin zeigt, dass er uns einfach so lange laufen lässt, bis wir es endlich merken und eine heilige Unzufriedenheit kriegen und nichts Halbes mehr wollen, sondern Gott ganz? Es geht überhaupt gar nicht darum, unterschiedslos alles in der Gemeinde zu kritisieren,
Aber der Weg Gottes mit Ninive zeigt, es kann anders werden, wo wir inne werden, dass wir es uns vielleicht ganz gemütlich eingerichtet haben in einer lauwarmen Selbstzufriedenheit. Gott ruft uns hinein in den Wirkungsbereich seiner Liebe. Er will aus unserem Leben verbannen, was falsch läuft, wo wir gleichgültig geworden sind. Dieser Gott der Hoffnung, der sich umentscheiden kann, hat Barmherzigkeit in Reserve. Mehr, als wir manchmal Menschen oder uns selber zugestehen. Und wenn wir anfangen, unter unseren Sackgassen zu leiden, dann reißt er einen Spalt der Hoffnung auf, weil er uns zur Umkehr bewegen möchte. Seine Hoffnung will sich wie ein Vorgeschmack ausbreiten, damit wir Appetit bekommen auf mehr, mehr von diesem faszinierenden Gott, der nicht Freude daran hat, einzureißen und zu vernichten, sondern zu helfen, zu trösten, zu heilen und zu erneuern. Was wird Jona selbst noch von Gott sagen? Nächsten Sonntag werden wir es hören. Du bist ein Gott, der sich von Gnade bewegen lässt und dem es bis ins Innerste geht. Bis zum Zorn hast du lange Zeit. Vielfältig ist dein Verbundensein und das Unheil lässt du dir leid sein. Was für ein unvergleichlicher Gott, der einen Jona nicht einfach absaufen lässt, laufen lässt in sein Verderben und der auch ein Ninive nicht einfach auf und dahin gibt. Er ist der Gott aller Hoffnung und er ist unserer Hingabe wert. Amen.